Am 24.09. ist die Bundestagswahl. Wir haben 7 Direktkandidaten aus Ulm im Gespräch. Ab Montag, den 11.09. jeweils um 16 Uhr auf der 102,6 und dem Livestream. Mehr Infos findet ihr auf
www.freefm.de.
Ja, ihr habt's gehört. Servus. Das ist die Bundestagsthemenwoche hier bei FreeFM. Ich bin der Samuel Rettig. Neben mir sitzt noch der Jens Volkwinkler.
Volzwinkler.
Du bist Praktikant. Ich bin generell im FreeFM All-Stars-Team. Und wir beide dürfen heute mit der Anja Hirsche von den Piraten sprechen. Servus, Anja.
Hi.
Also komm doch noch ein bisschen näher ans Mikrofon, oder? So besser?
Besser?
Besser, ja, viel besser. Das klingt schon besser, schöner und
lauter und deutlicher.
Lauter und deutlicher, genau. Wir haben diese Woche und die nächsten Montag und Dienstag nächste Woche fast alle Direktkandidaten hier aus Ulm zu Gast. Also gestern war die SPD da, heute wie gesagt hier Anja Hirschl von den Piraten. Morgen geht's weiter mit den Grünen. Alle Termine und Infos findet ihr auf freefm.de. Ich denke, Anja Hirschl ist sogar ein ganz besonderer Kandidat in dieser Riege, denn sie ist gleichzeitig auch Spitzenkandidatin bundesweit bei den Piraten oder ein Drittel Spitzenkandidatin. So sagt man das so, oder?
Ja, sozusagen Teil des Bundesspitzenteams. Also ich bin hier für Ulm die Direktkandidatin. Ich bin gleichzeitig Landeslistenplatz 1 Baden-Württemberg und Teil des Bundesspitzenteams, das sich eben, wie gesagt, aus 3 Personen zusammensetzt bei uns.
Das heißt, wenn ihr gewinnt und wenn ihr die Regierung bildet, dann haben wir 3 Bundeskanzler bzw. Kanzlerinnen.
Also die Voraussetzung wäre natürlich, dass wir zunächst mal weit über 30% kommen. Das ist natürlich sehr realistisch. Nee, mal angenommen, normalerweise ist es so, dass der Spitzenkandidat, sofern es denn nur eine Person ist, normalerweise den Fraktionsvorsitz auch macht. Bei vielen anderen Parteien ist es auch automatisch dann auch der Vorsitzende der Partei, was ja bei uns nicht so ist. Wir haben es ja komplett getrennt.
Drittelt ihr dann auch die Arbeit oder ist es eher so ein Ding, dass man das besser nebenher noch machen kann alles oder?
Nebenher ist gut. Ist es so, wir haben ja verschiedenen Hintergrund, das heißt jeder hat eine gewisse andere, sag ich mal, Themen, die er einfach bearbeitet und die er sich kümmert. Wir kommen aus anderen Landesverbänden, das heißt wir können uns gegenseitig vertreten bei Terminen, wir können ganz andere Pressemeldungen schreiben, aber ob das genau gedrittelt ist, können wir gar nicht beziffern. Wir sind die ganze Zeit alle unterwegs, 24/7.
Okay, aber du warst zumindest schon mal im Gegensatz zur Direktkandidatin, die für Ulm von der SPD, die gestern da war, ziemlich pünktlich da. Also wir haben alle so auf 3 eingeladen zum Vorgespräch und die kamen so 5 Minuten später, kurz vor 4.
Ich habe kein Problem mit dem Parkplatz. Ich bin einfach mit dem Bus gekommen und da Sondersituation war in Ulm, habe ich beschlossen, okay, ich nehme lieber einen früher. Ich habe gehört, das SWAT-Team ist vorher wieder abgerückt.
Genau, du bist eben nicht nur Bundesspitzenkandidatin, sondern das ist jetzt, sage ich mal, auch für unsere lokalen Hörer, die nicht über den Livestream hören, interessanter, du bist Direktkandidatin für Ulm. Mhm. Am 24.09. kann man seine Erststimme für dich abgeben.
Genau.
Zumindest, wenn man im Alb-Donau-Kreis lebt. Und zumindest in Teilen wohnst du dann wahrscheinlich auch nicht in der Piratenhochburg Berlin, sondern wirklich in Ulm, oder?
Also es ist tatsächlich so, wenn die Leute dann gewählt werden, nehmen sie sich normalerweise da einfach eine Zweitwohnung und sind dann auch viel in ihrem eigenen Wahlkreis dann wieder da. Das heißt, natürlich wäre ich dann auch ständig hier. Es ist ja nicht so, dass man da, sag ich mal, gewählt wird, nach Berlin abhaut und nie wieder gesehen wird. Also man ist ja auch für seinen Wahlkreis dann dort und nicht einfach nur, sag ich mal, und tschüss und das war's.
Mhm. Aber also wo wohnst du in Ulm? Oder hast du eine Wohnung oder ein Haus sogar?
Ganzes Haus nicht. Wir wohnen quasi in der Wohnung und das ist in Einsing.
In Einsing? Wie kommt man da hin?
Im Stadtverkehr.
Ja, aber
wir sind hergezogen aus der Innenstadt her, weil es da einfach, sagen wir, ein bisschen grüner ist und ein bisschen günstiger ist und trotzdem noch mit ÖPNV angeschlossen. Ist einfach ganz praktisch. Auch der Arbeitsweg ist sehr kurz, also ideal. Das heißt, ein Auto langt, steht da meistens dann rum. Ist perfekt.
Okay, und generell Ulm, du kommst dann auch aus der Region hier, aus dem Alb-Donau-Kreis, oder?
Ich bin Ehingen geboren worden und wir sind tatsächlich ein ganz, ganz kleines Dorf auf der Alb gezogen, bevor ich dann quasi zu Studium und Ähnlichem dann nach Ulm gekommen bin und dort dann auch geblieben bin, ja.
Okay, und dann ging es direkt nach Berlin in die Politik oder gab es noch Abstecher?
Nein, ich bin doch gar nicht in Berlin in der Politik, ich bin kein Berufspolitiker. Ich bin hier in Ulm, ich arbeite hier in Ulm und ich bin quasi nur bei uns, bei den Piraten sozusagen politisch aktiv. Das heißt, ich habe den Kreisverband Ulm komplett mit aufgebaut, war 3 Jahre lang tatsächlich im Vorstandsteam drin und habe mich bis jetzt vor kurzem, bis eben der Wahlkampf kam, auch um den gesamten Datenschutz für Baden-Württemberg gekümmert.
Okay, und dann Kontakt mit Berlin kann man ja heutzutage auch mit dem Internet ganz gut.
Eben, wir sind sowieso vernetzt, wir arbeiten auch grenzübergreifend digital, also ich muss nicht ständig in Berlin sein, um Gottes Willen.
Okay, das ist, denke ich, eine ganz nette Überleitung, so dieses Digitale zur Piratenpartei allgemein. Eine Frage, die von meinem Kollegen kam, weil die Piraten ja so basisdemokratisch sind, musstest du dich dann hier für deine Direktkandidatur in Ulm auch erstmal unter allen Ulmern wählen lassen, unter allen Ulmer Piraten?
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben da wirklich der gesamte Kreisverband hat sich zusammengesetzt, hat tatsächlich eine Versammlung gehabt. Ich bin dann gewählt worden und später war dann das Gleiche dann auf Landesebene. Dort habe ich mich auch aufgestellt. Wie gesagt, jeder darf sich bei uns aufstellen. Es ist nicht vorausgewählt. Jeder durfte sagen, ich möchte es machen. Dann entscheidet die Basis. Jedes Mitglied hat einfach seine Stimme. Dort bin ich dann auch gewählt worden. Dann habe ich dann auch Platz 1 gemacht. Und wir haben ganz früh damit angefangen, alle Spitzenkandidaten aller Länder auch zusammenzubringen, auch wirklich physikalisch mal wirklich in einem Ort zu sein. Okay. Und haben uns dann darüber unterhalten, ob wir sowas wie einen Bundesspitzenkandidaten oder ein Team haben möchten oder nicht. In der Vergangenheit haben wir das nicht gemacht. Da haben wir gesagt, reine Themen ohne die Köpfe. Und haben halt feststellen müssen, die Themen müssen durch Köpfe einfach transportiert werden.
Da muss ich mal nachfragen, ist denn das korrekt, dass da jedes Parteimitglied mitstimmen darf bei deiner Direktkandidatur für den Wahlkreis Ulm, also auch die Piraten aus Berlin? Durften die da mitstimmen?
Nein, um Gottes Willen. Es ging ja einfach nur darum, bei der Direktkandidatur, das ist ja wirklich nur der Wahlkreis. Das heißt, wir haben zum Glück den Luxus, dass unser kleiner KV ein Doppel-KV ist, Ulm-Alb-Donau-Kreis. Das heißt, die sind exakt flächendeckend. Das heißt, dort haben wir alle eingeladen, wir haben alle gefragt und alle durften was dazu sagen. Aber es hatte mit den Berlinern nichts zu tun. Das ist ja, wie gesagt, Erststimme, das ist ja die Direktkandidatur. Das ist ja was anderes wie Spitzenkandidat, ist ja eigentlich nur ein virtuelles Amt, wenn wir ehrlich sind.
Hattest du Gegenkandidaten? Hattest du Gegenkandidaten oder war es wie bei Martin Schulz 100%?
Es war anders. Ich hatte zwar keinen Gegenkandidaten, das hat sich aber damit begründet, dass alle gesagt haben, geil, gut, machen wir so, passt. Und dann braucht es, wie gesagt, es braucht keinen, der das vorschreibt oder der sagt, nur derjenige darf. Jeder andere hätte genauso die Chance gehabt, aber wir haben miteinander geredet vorher. Das ist bei uns nicht so formalisiert. Wie gesagt, das ist im Nebenraum der Kneipe dann irgendwann gewesen. Also ganz entspannt.
Und um mal so ein bisschen in der lokalen Ebene noch kurz zu bleiben, bevor wir auf die Bundestagswahl dann direkt zu sprechen kommen, auf die Forderung. Wie stark sind denn die Piraten in Ulm? Also wie viele Leute engagieren sich da und was für Arbeit macht ihr hier in Ulm?
Also in Ulm kümmern wir uns vor allem, sage ich mal, um die kleinen lokalen Themen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel was bearbeitet, wo es darum ging, der Datenschutz zum Beispiel bei den ganzen Betrieben der Stadt. Da hatten wir mal einen Fall, das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, wo wir einfach aufgedeckt haben, dass telefonisch Daten rausgegeben worden sind. Da haben wir dann einfach darauf aufmerksam gemacht, dass man das mehr beachten muss. Dann sind wir jetzt dabei, wenn einfach Menschen auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe hier lokal was, können wir dann nicht drüber reden. Es geht zum Beispiel um die offenen Daten, die zur Verfügung gestellt werden, solche Dinge. Da haben wir ein paar Sachen in der Pipeline, die wir jetzt aber noch nicht ganz verraten können. Die sind noch in Bearbeitung, weil wie gesagt, wenn die Menschen direkt zu uns kommen, am Stammtisch dann sitzen, dann besprechen wir das persönlich und dann wird es online bearbeitet.
Okay, aber ihr kümmert euch auch lokal, versucht ihr so ein bisschen die digitalen Themen noch eher zu bearbeiten, oder?
Richtig, genau. Also wir haben jetzt auch demnächst eine Veranstaltung. Das heißt, wir sind dann am Donnerstag, den 21. machen wir eine Krypto-Party in Ulm. Das heißt, wir geben jedem Bürger die Möglichkeit, sich zu informieren, wie das funktioniert, wie verschlüssel ich überhaupt, warum sollte ich das tun, wie geht das. Das heißt, wir haben dann 2 Fachvorträge, die das dann vorstellen und hinterher kann jeder auch seinen Rechner mitbringen und das sich von uns einrichten lassen. Da haben wir ein paar Experten geholt, also da sind wir immer wieder mit dabei und machen auch Aktionen, die einfach, sag ich mal, auch direkt hilfreich sind und nicht nur auf irgendwas aufmerksam machen, sondern wirklich auch Benefit haben für diejenigen, die
und
das machen möchten.
Jetzt, um die Brücke zur Bundestagswahl zu schlagen, würdest du sagen, dass euer Wahlprogramm und eure Kandidatur und deine Kandidatur natürlich sich dann auch vor allen Dingen um digitale Themen dreht?
Also wir haben ein Vollprogramm. Das ist bei uns so, ich bin eher so ein Vertreter der Kernthemen. Das heißt, Datenschutz, Grundrechte ist so absolut meins. Aber wir haben so viel drumherum, sei es mit BGE angefangen, über Umweltschutz, über Verkehrspolitik. Ich meine, dieses Ding hier, ich kann mal damit rascheln, diese Zeitung hat 18 Kapitel, die ist richtig, richtig dick. Da ist vieles, vieles drin. Das heißt, wir decken tatsächlich alles ab. Und ich denke, da kann jeder fündig werden bei uns.
Okay, euer Slogan dieses Jahr heißt ja Willkommen im Neuland.
Fast. Freu dich aufs Neuland.
Ach, freu dich aufs Neuland.
Ja, freu dich aufs Neuland.
Noch sind wir nicht da.
Wir arbeiten noch dran.
Ach so, ihr arbeitet noch dran. Das heißt, es ist ziemlich, will progressiv sein, will Zukunftsperspektiven bieten, oder?
Genau, wir haben von Anfang an gesagt, wir werden keinen Negativwahlkampf fahren. Wir sind definitiv gegen diese Art und Weise, den Leuten Angst einzureden, zu sagen, wenn ihr nicht, dann, und dann wird es noch schlimmer, so einfach mal positive Zukunftsvisionen zu entwickeln. Zu sagen, wo wollen wir hin? In einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in der nächsten Generation. Weil das hat uns von Anfang an gefehlt. Und darum haben wir gesagt, freu dich aufs Neuland, ist für uns ein Begriff, zunächst einmal auch wieder diesen Begriff Neuland zurückzukapern. Weil es wurde ja eher verwendet, sage ich jetzt mal, als Schimpfwort für die Leute, die einfach zu doof sind, das Internet zu benutzen. Aber für uns ist es auch gleichzeitig ein Begriff dafür, den Kompass wirklich auf die Zukunft zu stellen, digitalen Themen zu nutzen und nicht nur Angst vor der Zukunft zu haben.
Und würdest du dann aber sagen, dass euer Programm gleichzeitig auch Lösungsansätze bietet für Probleme der Gegenwart? Also natürlich kann man jetzt, damit meine ich ganz konkrete Probleme, die vielleicht gar nicht im Digitalen sind, so bevor wir jetzt überhaupt drauf zu sprechen kommen.
Ja, natürlich, klar. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir das BGE-Thema angucken, kann man sagen, als eine Zukunftsvision wollen wir Folgendes. Wir haben aber bei allem auch immer mehrere Stufen eingebaut. Wir haben gesagt, als Sofortlösung möchten wir das so haben. Zum Beispiel sofort eine Kindergrundsicherung, dass es keine armen Kinder mehr gibt. In der zweiten Stufe wollen wir dieses und so weiter und so weiter. Das heißt, unser gesamtes Programm ist als Konzept erarbeitet. Es ist weder, sage ich mal, eine wilde Vision, die vielleicht irgendwann kommt, noch ist es ein kurzgeblicktes Jahr für 3-4 Jahre oder eine Legislaturperiode bloß, sondern es ist tatsächlich, sage ich mal, fast schon eine Arbeitsanweisung, die wir dann nutzen können.
Okay, und dann hast du uns noch Musik mitgebracht.
Ja,
und zwar,
genau.
Jetzt ist es 16.11 Uhr. Ich denke, wir machen erstmal eine kurze Musikpause, bevor wir dann ins eigentliche Programm gehen. Ich denke, du hast hier gerade so einen schönen Vorausblick gegeben, aber wir wissen noch gar nicht, was da genau geschrieben steht. Ich habe hier einen Song, der heißt The Pirate Bay Song.
Ist der von der Pirate Bay?
Schaut einfach mal die Begriffe rein. Das ganze Ding ist gemeinfrei. Es geht einfach um das Thema Datennutzung, um die Pirate Bay, um allgemein einfach auch freie Musiklizenzen und die Kosten und Ähnliches. Und wie gesagt, der ist frei im Netz verfügbar, ist unter Creative Commons Lizenz.
Okay. Also hört man den auch jetzt im Podcast dann wahrscheinlich?
Ja.
Den müssen wir
nicht
rausschneiden.
Geht davon aus, weil der muss ja nicht rausgeschnitten werden. Ja. Genau, das war uns ganz wichtig, wenn wir sagen, das ist einfach schön, wenn man sowas dann eben auch hat, mal als Gegenentwurf zu
Track up, oder?
Sachen. Track up und dann geht's weiter mit dem Bundestagswahlspezial mit Anja Hirschel von den Piraten hier bei Radio Free FM.
Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Click it, save it, save it, share it, link it, stream it, we don't pay. Click it, save it, share it, link it, stream it, by the way. Click it, save it, share it, link it, stream it, we don't pay. Click it, save it, save it, share it.
Copyright murder! Like we don't care, troll music industry in despair. It's a little bit queer, but have no fear. Let's get connected, peer to peer. We don't give a shit about a copyright law. We take it from the rich and give it to the poor. Like a high speed internet Robin Hoods. Pirates can go file share wood. You can find anything if you seek. Government secrets from WikiLeaks. Images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes. Doesn't really matter where you're coming from Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and dubious. A collective MP3s.
Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete.
Free download now ASAP. Once you hear it, you will see it's mega hit.
OMG!
Construction of video card
a start. Doing living room surgeries on open heart. Blueprints of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. If you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones, it's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it. Click it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it. Link it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it. Link it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it.
And now the filter.
All music is for free. You can download it for free. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete.
The Pirate Bay Song hier auf Radio Free FM. Beim Bundestagswahlspezial so als Pausensong, und ich glaube, nach dem Lied alle zugeschalteten Hörer können trotzdem erraten, wer denn hier gerade da ist. Anja Hirschel von den Piraten ist es natürlich, die Direktkandidatin hier in Ulm. Servus nochmal, Anja.
Ja, hallo.
Ich bin der Samuel, neben mir sitzt noch der Jens. Und du, Jens, wolltest gerade mal einsteigen, oder?
Genau, also wir haben vorhin schon ein bisschen gehört, ihr seid zukunftsorientiert, Datenschutz, viel mit Technik. Da komme ich dann noch mal zum Stichwort industrielle Revolution, Industrie 4.0. Was stellt ihr euch unter der Industrie 4.0 vor? Was ist das für euch? Welche Bedrohung kommt dadurch zustande oder welche mögliche Bedrohung? Du hast vorher schon erwähnt, ihr wollt es positiv besetzen. Da bin ich mal gespannt, wie du die Industrie 4.0 positiv beschreibst, wenn wir in Zukunft bald keine Arbeit mehr haben werden. Wie sollen wir da noch Renten, Kranken, Arbeitslosenversicherung bezahlen, wenn der Roboter alles macht?
Oh, jetzt wird es aber ein großer Rundumschlag. Also die Industrie 4.0 ist ja quasi fast schon durch. 4.0 heißt ja zum Moment ja nur, die Standardsachen von Digitalisierung zu nutzen. Wir gehen ja schon Richtung 5.0 langsam. Es geht bei uns ja vor allem darum, dass wir nicht nur, sag ich mal, spezielle Dinge direkt drucken können, zum Beispiel Ersatzteile oder sowas, sondern dass die gesamte Arbeitswelt sich umkrempelt. Deshalb heißt es bei uns ja auch, dass das Gesamtkonzept zum Beispiel der Renten und Löhne sich ändern muss. Das heißt, wir möchten zum Beispiel nicht nur das Grundeinkommen einführen, wir diskutieren auch über Modelle wie zum Beispiel eine Maschinensteuer. Denn wenn immer mehr Arbeit von Robotern erledigt wird, muss man darüber nachdenken, wie das Ganze dann umgebaut werden kann gesellschaftlich, weil dann viel weniger manuell getan werden muss. Aber andererseits lohnt es sich dann für Firmen auch nicht mehr, das in andere Länder outzusourcen. Andere Arbeitsplätze kommen wieder hierher zurück. Das ist ein ganz spannendes Thema.
Wenn ihr eine Maschinensteuer einführen wollt, das bedeutet, die Unternehmen müssen abwägen, was kommt mich jetzt billiger, die Arbeitskraft oder die Menschen. Und die womöglich ressourcenschonende Methode ist natürlich die Maschine, weil die Maschine macht im Gegensatz zum Menschen gar keine Fehler oder wesentlich weniger Fehler. Und das bedeutet ja wiederum, dass ihr durch die Einführung einer Maschinensteuer Maschinen an den Arbeitsplätzen verhindern würdet. Dadurch würde die Fehlerquote in die Höhe gehen, der Ressourcenverbrauch würde in die Höhe gehen, und das wäre dann schlecht für die Umwelt.
Ich liebe diese Diskussion. Genau darum geht es uns nämlich. Wir wollen einfach mal ganz offen diskutieren, was kann in Zukunft sein, und zwar nicht in 5 Jahren, sondern in 20 oder 30 Jahren. Die digitale Revolution krempelt unser Leben viel mehr um, als es die industrielle vielleicht jemals hat. Und das ist vielen Menschen bis heute einfach nicht bewusst. Und da müssen wir jetzt ganz offen drüber reden. Was ändert sich? Eine Maschine wird niemals kreativ sein. Eine Maschine wird Dinge tun können, die wir jetzt zur Hand machen, aber manche Dinge eben auch niemals. Gleichzeitig eröffnet es uns aber, ganz andere Arbeitsplätze zu haben. Wir müssen nicht mehr vor Ort sein. Für uns Piraten ist es selbstverständlich, dass wir über Grenzen hinweg digital vernetzt sind und Arbeiten machen. In vielen Bereichen ist es noch gar nicht so. Gleichzeitig
bietet es. Welche Arbeitsplätze sollen denn entstehen?
Welche entstehen sollen? Also natürlich brauchen wir natürlich wahnsinnig viele Administratoren, das ist klar. Nee, es geht vor allem auch darum, dass wir eine Barrierefreiheit darstellen, dass Menschen auch Arbeiten tun können, die ansonsten vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, sie können Texte sich sofort anhören. Es ist barrierefrei gemacht. Sie müssen nicht vor Ort kommen für eine Besprechung. Sie können ganz neue Startups können sich gründen. Solche Dinge. Allein was Open Data jetzt bietet, was vor Ort damit getan werden kann, das sind einfach, sagen wir, Arbeitsplätze, die es bis jetzt nicht gibt. Darum muss auch die Bildung jetzt endlich auf den digitalen Zug aufspringen. Und die Schüler müssen jetzt fit gemacht werden für die Zukunft.
Ihr wollt es so einrichten oder so gestalten, dass man nicht mehr vor Ort sein muss. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass ich dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar bin für meinen Chef.
Nee, eben gerade nicht. Uns geht es ja auch darum, Arbeitnehmerschutz ist ganz wichtig. Es ist natürlich nicht so, dass wir komplett alles freigeben, sagen, juhu, Wirtschaftsliberalismus und der arme Arbeitgeber ist nur noch ein Rädchen in der Maschine. Genau das eben nicht. Wir wollen die individuelle Freiheit schützen. Und da geht es uns dann eben auch darum, dass man eben nicht 24/7 erreichbar sein muss. Dass ich Aufgaben entweder gut und besser delegieren kann, dass ich dem Team ganz anders abarbeiten kann als früher und dass ich dadurch einfach auch mehr Freizeit genießen kann und die Arbeit trotzdem getan ist. Also immer diese Angst, sage ich mal, davor, dass wieder keiner mehr Arbeit hat oder plötzlich alles auf mich einstürmt, das ist einfach der falsche Blickwinkel. Wir sagen immer, schaut positiv auf die Möglichkeiten.
Wenn du jetzt aber davon ausgehst, dass es weiterhin Arbeit in Zukunft geben wird und die Menschen weiterhin arbeiten können, dann können wir ja beim Renten-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung von 2017 bei dem System bleiben. Dann arbeiten die Menschen weiterhin, sie zahlen weiterhin ein und im Krankheitsfall werden sie ausbezahlt.
Das Problem ist, dass das System einfach, sag ich mal, nicht mehr zukunftsfähig ist. Wir haben einen wahnsinnigen Verwaltungsapparat dahinter, der so nicht mehr notwendig gewesen wäre. Und es gibt genügend Fälle, wo einfach Menschen leider durchs Netz fallen. Und stattdessen wollen wir einen kompletten Umbau. Wir wollen das gesamte Sozialsystem nochmal überdenken. Wir wollen, dass die Pflege besser gestellt wird und dass es eben nicht sein kann, dass man plötzlich weniger Leistung hat, als man für ein menschenwürdiges Leben braucht. Und deshalb ist eben das BGE bei uns auch ein Teil im Programm drin.
Wer soll das BGE bezahlen?
Wir alle, so wie wir jetzt auch. Wenn wir das zusammenrechnen, es gibt so viele Modelle, die einfach auch zeigen, was kostet was und wie ist es umsetzbar. Es geht, es ist machbar, es ist möglich und es ist verdammt notwendig, dass wir endlich drüber reden. Und zwar auf einem breiten Dialog. Wir fordern auch eine große Enquete, wirklich eine Kommission, die das dann in konkreten Schritten dann auch sich anschaut.
Okay, das heißt, alle sollen für das BGE bezahlen. Da machen wir doch gleich mal nochmal den Bogen zur Maschinensteuer. Warum nicht einfach den Unternehmensgewinn höher besteuern?
Also einfach nur Unternehmensgewinn besteuern ist eine witzige Sache. Denn wir reden zum Beispiel auch darüber zum Thema, wo fallen überhaupt Steuern an? Wenn ich jetzt europaweit schaue, was Großkonzerne tun können, um Steuern zu vermeiden, wollen wir eine komplette Änderung haben. Wir möchten zum Beispiel, dass die Steuern da anfallen, wo sie erwirtschaftet werden. Dass nicht Großkonzerne so viel Steuervermeidung betreiben und vor Ort kein Geld für die Menschen da ist, wo es eingekauft wird, wo auch Ressourcen genutzt werden, sondern dass es gleichmäßiger verteilt wird. Das ist aber Umbau des Steuersystems und sorry, das ist nicht ganz mein Kernthema.
Okay, ich würde ganz gerne unbedingt nochmal auch jetzt in dieser ersten Hälfte des Interviews auf das Thema Verkehr und natürlich auch Breitbandausbau kommen. Mal weg vom Grundeinkommen und Sachen, die später super interessant werden bestimmt. Hin zu der Frage, bevor wir das überhaupt alles machen können, brauchen wir erstmal vielleicht ein schnelles Internet. Wie sieht denn da eure Position aus? Mal in 10 Sekunden oder 20?
Das geht ganz schnell. Vectoring ist einfach Blödsinn. Wir brauchen echten Breitbandausbau. Wir brauchen wirklich Glasfaser auch auf dem Land, dass überall es auch möglich ist, mit der ordentlichen Geschwindigkeit zu surfen, damit wir da nicht so ein Stadt-Land-Gefälle weiterhin haben. Das ist wichtig für den Wirtschaftsstandort.
Und jetzt habe ich aber neulich von einem Freund gehört, habe ich ihm erzählt, dass ich Piraten und sowas auch mit Breitbandausbau reden will. Und er hat gesagt, ja, okay, aber ich komme eigentlich auch gut mit meiner 16.000er Leitung klar auf dem Land. Ein gutes Schienennetz und eine gute Straße ist auch nicht schlecht. Die hilft mir momentan eigentlich viel mehr weiter, wenn ich zum Beispiel pendel in die Stadt.
Ich finde es witzig, wenn es gegeneinander ausgespielt wird, ganz ehrlich. Also wenn ich zum Beispiel sehe, ich hänge an einem Kupferkabel und habe hier 2 MB down und 0,9 ab, dann kann ich fast keine ordentlichen Filme gucken oder irgendwie hinterher mal asynchron einfach mich informieren. Sowas muss sich ändern. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gleichzeitig auch mobil sein möchte mit dem ÖPNV, das ist ja klar. Das heißt ja nicht, dass ich sage, wer Internet hat, muss nicht mehr aus dem Haus gehen. Das kann ja nicht die Lösung sein. Wir wollen wirklich einen Ausbau der öffentlichen Personennahverkehrs haben, dass einfach viel weniger auf Individualverkehr gehen muss. Klar, das ist die Lösung letztendlich. Wir können nicht einfach ignorieren, dass wir Klimawandel haben, dass wir viele Menschen haben, die mobil sein müssen. Und einfach zu sagen, ja, dann fährt halt jeder mit dem Auto. Was dann passiert, sehen wir. Und zwar nicht nur in Stuttgart, sondern in allen Städten. Da müssen endlich mal Lösungen her. Für Metropolen und fürs Land.
Jetzt hast du gerade schon den Klimawandel angesprochen.
Ja.
Das nutze ich doch mal gerade. In eurem Parteiprogramm heißt es nämlich, die Piraten fordern die sofortige Umsetzung einer Energiewende hin zu 100% erneuerbarer Energien. Und da frage ich mich, fordert ihr diese Energiewende für ganz Europa? Wie wollt ihr das mit Staaten wie England, Frankreich oder Norwegen umsetzen?
Das ist ganz einfach. Wir wollen auf jeden Fall mit gutem Beispiel vorangehen und auch in der EU danach drängen, dass es passiert. Aktuell macht es China ja vor. Die diskutieren gerade ein komplettes Verbot zum Beispiel von Autos mit Verbrennungsmotoren. Ich sage, das ist ein starkes Zeichen. Und je mehr Länder, vor allem auch große Länder oder Gemeinschaften, dann mitmachen und mitziehen und sagen, okay, wir gehen diesen Schritt. Wir sagen ja, hin zur Wende. Wir sind jetzt bei der Wende. Das ist ja nicht, dass wir sagen, ab jetzt sind wir komplett auf 100%. Aber es ist ein Weg, den wir einfach beschreiten müssen und andere werden den dann mitgehen.
Und was passiert dann, wenn Europa energieautark ist? Also sprich, wir brauchen kein Erdöl, kein Erdgas mehr aus Russland, aus dem Nahen Osten. Für diese Länder, Russland, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Katar etc., da bricht dann zum Teil das Wirtschaftsmodell zusammen, weil aus Europa die Nachfrage wegbleibt. Dann werden diese Regionen instabil durch unsere Energiepolitik. Können wir das verantworten?
Nee, die leben ja nicht nur da davon. Gerade in Katar wurde zum Beispiel auch daran gearbeitet, dass sie jetzt ganz andere Modelle haben. Wir sind zum Beispiel auch der Meinung, dass Strom überall erzeugt werden kann. Dass Industrie auch woanders stattfinden kann. Und wenn jetzt gerade so ein technisches Land wie Katar beschließt, sie wollen mehr auf Batterietechnik setzen, dann sind sie dort vielleicht Exzellenzstandort. Können dann mit ganz anderen Technologien dann auch, sage ich mal, Geld verdienen. Es wäre einfach sinnlos, wenn ein Land sagt, wir bleiben immer und ewig auf diesem einen Energiemix sitzen und sehen die Zukunft nicht kommen.
Aber also die sind dann selber schuld. Also ja. Russland zum Beispiel, 65% der russischen Exporte sind Energieträger. Die EU importiert aus dem Jahr 2010, ist jetzt die Zahl ein bisschen älter, 32% ihrer Energie aus Russland. Also sprich, wir sind ein bedeutender Markt. Und wenn Russland diese Situation verschläft, dann sind die selber schuld.
Das Russland-Fass ist sehr spannend. Es ist ja nicht so, dass man momentan mal den Gashahn zudreht oder momentan dieses. Das ist ja wirklich ein Prozess. Und ich sage, wenn man da verlässliche Rahmenbedingungen schafft und sagt, okay, in den nächsten 20 Jahren wollen wir so und so weit weg sein, dann kann man das auch begleiten und kann man das auch machen. Das ist dann gar kein Problem. Es ist ja nicht, dass man das, sage ich mal, irgendeinen Staat jetzt in Probleme stürzen. Aber ganz ehrlich zu sagen, hey, wir müssen jetzt weiter Diesel kaufen, damit es einem anderen Staat nicht gut geht, das wäre schon ganz an der normalen Diskussion vorbei.
Bis wann wollt ihr denn eigentlich diesen Energieausstieg? Also ihr habt gesagt, sofortig.
Wir sagen Energiewende jetzt. Es wäre illusorisch zu sagen, wann das vollendet sein kann. Das kommt natürlich auch darauf an, sagen wir, wie weit die Technik dann ist. Wir wollen natürlich, dass jetzt zum Beispiel gerade die Onshore-Windparks, also die an Land ausgebaut werden, massiv. Dazu wirklich auch Solartechnik. Dann können wir hochkalkulieren, wie schnell kommen wir da zu einem stabilen Netz, dass wir auch keine Netzschwankungen haben. Aber das wäre jetzt wirklich unseriös zu sagen, okay, in 5 Jahren stehen wir da und haben alles fertig. Das funktioniert einfach nicht.
Okay, dann muss ich gerade mal nochmal fragen. Klimakonferenz 2015. Da wurde ein Abkommen beschlossen, fast alle Staaten der Erde waren daran beteiligt. Festgelegt wurde darin unter anderem, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Um dieses Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% einzuhalten, dürfen nur noch 900 Gigatonnen CO2 bis ins Jahr 2050 emittiert werden. Nach 2050 dürfen lediglich 75 Gigatonnen CO2 emittiert werden. Das heißt, die Kapazitäten, die wir noch emittieren dürfen, 900 Gigatonnen CO2, stehen Reserven von 2980 Gigatonnen CO2-Äquivalenten gegenüber. Diese Reserven sind in Aktienkursen von Shell, BP, anderen großen Konzernen etc. enthalten. Wenn wir jetzt aussteigen, anderes Problem, nicht die Staaten, sondern die ganzen Unternehmen sind überbewertet. Führt das nicht zu einer Kohlenstoffblase?
Da kommt mir spontan das Ganze mit TTIP und CETA plötzlich in den Sinn. Wenn es dann darum geht, wenn ich jetzt Nachteile für die Unternehmen dadurch bekomme, dass ich die Umwelt schütze oder die Verbraucher schütze, muss ich das dann nicht irgendwie kompensieren oder bezahlen? Nein. Wir sagen nein. Wenn ich eine Energiewende will, dann mache ich die auch.
Und aber dann das führt zu Arbeitslosen.
Das ist eine steile These. Nee, also das ist genauso, wie wenn jetzt Trump sagt, er ist ja schließlich aus dem Klimaabkommen ausgestiegen und deswegen wird es keine Erderwärmung mehr geben. Nee, also das ist Quatsch.
Okay, anderer Punkt. In eurem Wahlprogramm mal wieder
heißt
es, wir halten das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA für eine erhebliche Gefahr für Arbeitsplätze, Verbraucher und Umweltstandards und lehnen es daher ab. Das
Korrekt.
Ist erstmal eine verständliche These, denke ich. Da gibt es genügend Argumente dafür.
Mhm.
Beim Thema Migration, was sind Fluchtursachen dafür? Oder was sind für euch Fluchtursachen? Wieso kommen Menschen hierher? Und nach der Antwort werde ich gleich den Bogen dazu spannen.
Also nach der Antwort den Bogen daher. Also, Menschen kommen hierher, weil sie vor Ort bei sich im Land nicht mehr so leben können, wie sie es brauchen. Weil sie nicht mehr die Voraussetzung haben, sei es durch die Ressourcen, sei es durch Kriege, durch Arbeitslosigkeit. Es hat einfach auch damit zu tun, dass wir auch sehr viel Rüstungsgüter exportieren. Das darf man nicht vergessen.
Okay, es gibt ja ein Freihandelsabkommen zwischen den europäischen Staaten und vielen afrikanischen Staaten.
Genau.
Mit sehr vielen unfairen Bedingungen für die afrikanischen Staaten.
Genau.
Ist das auch eine Fluchtursache?
Definitiv. Wenn wir zum Beispiel unsere Hähnchenteilchen dorthin exportieren zu einem Preis, der dort den gesamten Markt kaputt macht, dass Kleinbauern nicht mehr davon leben können, ihre Hühner zu verkaufen, dann ist das eine dieser Grundursachen. Und deshalb kämpfen wir einfach dagegen, dass so ein Freihandelsabkommen rein dazu genutzt wird, dass irgendwelche Unternehmen Vorteile haben, aber die Menschen darunter leiden.
Jetzt muss ich aber gerade nachfragen, weil aus der USA werden wir ja keine Flüchtlinge erwarten wegen TTIP und das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und der USA lehnt ihr klar ab. Allerdings schreibt ihr, auch die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EPA, also das Handelsabkommen zwischen der EU und Afrika, sehen wir sehr kritisch, dass sie Schutz- und Entwicklungsbedürfnisse afrikanischer Staaten ignorieren. TTIP lehnt ihr klar ab, aber das Freihandelsabkommen EU-Afrika seht ihr nur kritisch.
Es ist so, wir sehen Freihandelsabkommen an sich nicht als böse an. Es geht einfach darum, was die beinhalten. Wenn sie beinhalten, dass Verbraucherschutzstandards sinken, wenn sie beinhalten, dass Schiedsgerichte installiert werden, dann lehnen wir die klar ab. Wenn sie aber dazu führen, dass es gemeinsame Standards gibt, auf deren Basis dann alle Länder profitieren können, es mehr Arbeitsplätze gibt und mehr fairen Handel und wirklich auch geregelten Handel, dann kann man darüber reden. Es ist ja nicht, dass man einfach sagen, Handelsabkommen sind einfach nur dumm, weil, Punkt.
Aber ist dann EPA besser als TTIP?
Kann man so nicht sagen, es ist was ganz anderes.
Genau, aber das wundert mich ja gerade, weil durch EPA, hast du ja eben selber gesagt, werden Flüchtlinge produziert, es entstehen Fluchtursachen durch dieses Handelsabkommen und ihr steht dem nur kritisch gegenüber. Aber bei TTIP sagt ihr ganz klar, ihr lehnt es ab.
Richtig, weil das Problem ist einfach so, EPA kann man noch entwickeln, EPA ist was Offeneres.
TTIP ist noch gar nicht verabschiedet.
Ja, es ist aber sehr geschlossen. Und das Ganze ist ein Living Agreement. Das heißt, wenn es einmal abgeschlossen ist, kann es auch von diesen Kleinstkommissionen hinterher nochmal zum Nachteil der Bürger geändert werden. Dort ist keinerlei ordentliche Einflussnahme mehr möglich. Und deshalb lehnen wir es klar ab, weil allein schon das Vorgehen, wie das jetzt passiert.
Welche Einflussnahme haben wir bei EPA?
Über die EU ist da noch einiges zu machen.
Macht die EU da was?
Nicht, dass ich wüsste, dass es zumindest nicht so, dass wir, wie wir es möchten. Das ist wirklich das Problem. Wir haben da sehr viele Baustellen, wo man sagen, da muss viel mehr eingegriffen werden. Da ist es viel zu leise im Moment.
Gut, dann schauen wir mal weiter.
Ja, es ist ja 5:30 schon. Von daher, ich würde noch mal eine Musikpause machen, oder?
Ja, doch, klar, gerne. Bisschen Musik, bisschen die Auflockerung.
Was hast du denn noch mitgebracht eigentlich?
Ich habe noch ein wunderschönes, rockiges Piraten-Shanty mitgebracht.
Okay, wie heißt das? Jamming INC sehe ich auf meinem Computer.
Das ist die Band, genau.
Okay, und wie heißt der Song?
Muss ich kurz...
Den habe ich irgendwie nicht. Also, hast
oh,
nicht?
Ich habe notfalls nochmal dabei. Sekunde.
Na, ich könnte wetten, wenn das ein Shanty ist, dann hört man den Song sowieso raus.
Ja.
Und dann spielen wir doch einfach ab und wir sagen den Titel am Ende.
Genau.
Okay, machen wir. Mit Anja Hirschl von den Piraten haben wir hier gerade bei FreeFM in der Wahl Spezialwoche zur Bundestagswahl über Instabilität an den europäischen Grenzen, Handelsabkommen gesprochen. Ihr hört FreeFM, wie gesagt, das ist hier die Themenwoche mit allen Direktkandidaten hier in Ulm. Und eine Frage, die, glaube ich, jedem Kandidaten gestellt wird, der sich hier von Montag bis nicht Freitag, sondern Montag bis Dienstag, wir haben 7 Tage, aufgestellt hat. Was für ein Europa stellst du dir denn vor?
Ich stelle mir ein Europa vor, das gern zusammenarbeitet, wo die Individualität der einzelnen Länder wirklich gelebt wird, gleichzeitig aber die Bereicherung durch die anderen stattfindet. Ein Europa, in dem man frei reisen kann, in dem man frei arbeiten kann und das einfach dazu führt, dass es uns allen besser geht.
Und da haben wir vorhin in der Redaktionskonferenz lang überlegt, macht das Sinn, das gleich direkt danach reinzuschieben? Einerseits aus dem Gefühl heraus schon, so ganz wirklich nicht, aber wir machen es trotzdem. Und zwar, weil das in Bezug auf Europa die letzten Jahre so oft aufkam. Was ist denn die Position der Piraten zum Thema Asyl?
Asyl muss menschenwürdig sein. Asyl muss so sein, dass ein Mensch, der Schutz braucht, den auch wirklich bekommt und menschenwürdig untergebracht wird. Einfach nur zu sagen, wir lassen die Menschen an der Küste stehen und schauen einfach weg, ist keine Lösung. Gleichzeitig können wir sie auch nicht einfach nur in ein Lager setzen und monatelang bekommen sie nicht mal Bescheid, ob sie hier bleiben dürfen oder nicht. Und Menschen, die eine gute Ausbildung haben, haben auch keine Chance, die einfach anerkannt zu bekommen. Da müssen ordentliche Regelungen her, da muss Geld in die Hand genommen werden und vor allem muss Europa endlich zusammenstehen und die Verantwortung übernehmen, und zwar gemeinsam. Dass wir einfach zeigen, Europa ist eine Gemeinschaft, die füreinander einsteht.
Gut, das ist jetzt wieder, sage ich mal, euer progressiver Wunsch, wo ihr sagt, das so sollte es sein. Aber nochmal dieses gleiche Motiv, wenn ihr jetzt in eine Regierungskoalition kämt, wie würdet ihr euch vorstellen, das dann umzusetzen?
Als Regierungskoalition ist es so eine Sache. Bei uns Piraten gibt es keinen Fraktionszwang. Wir würden uns niemals aufdiktieren lassen, zu sagen, um Thema A und B durchzubekommen, werden wir bei einem anderen Thema gegen unser Gewissen abstimmen. Das wird bei uns niemals passieren. Das heißt, wir würden uns da nicht verkaufen. Wir würden weiterhin dafür kämpfen, dass die Menschen, die Schutz brauchen, den auch bekommen und dass es aber auch vor allem ordentlich geplant wird.
Das heißt, lehnt ihr Koalition dann generell ab, oder?
Nein, wir lehnen Koalition nicht ab und wir finden es auch sehr wichtig, dass man thematisch zusammenarbeiten kann. Wir lehnen es aber absolut ab zu sagen, wenn wir in einer Koalition sind, dann sind uns diese drei Punkte wichtig und alle anderen lassen wir hinten rüberfallen. Weil dann stehen wir nicht hinter unseren Positionen, dann stehen wir auch nicht hinter unserem Programm. Und wir haben, sage ich mal, wirklich das Rückgrat zu sagen, das sind unsere Punkte und die werden wir immer verteidigen. Und wir werden thematisch mit denjenigen zusammenarbeiten, die das auch so sehen.
Könntet ihr euch dann die Unterstützung einer Minderheitsregierung vorstellen?
Definitiv ja.
Also sprich, in einzelnen Punkten würdet ihr dann zum Beispiel mit SPD, Grüne zusammenarbeiten, wenn die sonst keine 50% Mehrheit haben?
Ja, natürlich, das machen wir auch bereits. Wie gesagt, wir waren ja auch in Landesparlamenten, wir sind in vielen Stadtparlamenten aktiv. Das praktizieren wir bereits so.
Jetzt muss ich gerade mal nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, es ist sehr wichtig, dass möglichst wenig Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass man diese Menschen rettet, dass man diesen Menschen womöglich auch einen legalen Fluchtweg nach Europa ermöglicht. Ist so korrekt?
Richtig, genau.
Was ist mit den Menschen, die sterben, bevor sie das Mittelmeer erreichen? Also da gibt es ja Zahlen, dass auf dem Weg zum Mittelmeer 3-mal mehr Menschen sterben in der Wüste.
Das ist einfach nur schrecklich und ist dem geschuldet, dass sie einfach einen Weg suchen und dann eben diesen Weg unter Umständen wählen und diesen dann auch körperlich nicht mehr schaffen. Dass die ganz Schwächsten dann da...
Sprecht ihr das in eurem Wahlprogramm an oder sprecht ihr im Wahlprogramm nur von den Toten im Mittelmeer?
Wir sprechen tatsächlich von Schutzsuchenden und wir sprechen von dem Problem allgemein.
Jetzt werde ich angeschaut.
Ja, du darfst auch moderieren.
Du bist gerade reingekrätscht. Ich kam eigentlich gerade zu Thema nochmal inneren Sicherheit.
Das tut mir leid, dass ich dir da reingekrätscht bin, aber bevor wir den Themenwechsel hatten, wollte ich da nochmal nachfragen.
Ja, wenn es interessiert, ich meine, es soll ja hier auch, ist im Rahmen der Plattform, wo ja eigentlich Leute sich eher vorstellen. Heute müssen wir zur Wahl natürlich ein bisschen kritischer nachfragen, aber insgesamt geht es ja immer noch darum, dass die Ulmer auch ihre Kandidaten kennenlernen. Und ein Punkt, der in diesem Wahlkampf bei allen Parteien ganz heiß diskutiert ist und den du natürlich jetzt auch noch beantworten musst, ist innere Sicherheit.
Ja, genau.
Ich denke mal, ihr seid Piraten und ihr lehnt wahrscheinlich Kameras, also mehr Videoüberwachung, mehr automatische Gesichtserkennung oder die Einführung von automatischer Gesichtserkennung bei Kameras ab.
Ja, ich komme gerade aus Karlsruhe zurück. Wir hatten am Samstag eine große Demonstration für die Grundrechte. Denn die Kameraüberwachung, die jetzt so ausufert, zusammen mit der Gesichtserkennung, ist kein Sicherheitsgewinn. Das ist bekannt, ein breites Bündnis stellt sich auch dagegen. Die gesamte Diskussion so zu verzerren, dass man sagt, wir haben mehr Kameras, dann wird alles sicher, das ist einfach ein Fehler. Und wenn wir sehen, was im Südkreuz passiert ist, dass selbst bei dieser Aktion, wo es nur getestet werden sollte, die Leute belogen wurden über die Art der Daten, die erfasst worden ist, dann können wir das nicht flächendeckend wollen. Und wenn ich mir jetzt anhören muss, dass unsere Regierung plant, in einem Jahr das auf jedem Bahnhof zu haben, da bekomme ich nicht nur Gänsehaut, da bekomme ich ein kaltes Grausen, was unsere Grundrechte angeht. Also da sind wir definitiv dagegen. Wir sagen, das bringt keine Sicherheit. Wir brauchen Sicherheitspersonal. Wir brauchen besser personell ausgestattete Polizei. Das bringt was für die innere Sicherheit, aber keine Kamera.
Und was meint ihr denn, du hast es gerade schon angesprochen, was wollt ihr dann, würdet ihr dann zum Beispiel in den nächsten 4 Jahren sagen, was muss konkret kommen, um die innere Sicherheit zu stärken, ob an Bahnhöfen oder an öffentlichen Veranstaltungen?
Also konkret muss kommen, dass vor Ort immer genügend Sicherheitspersonal da ist, das sich kümmern kann, das ansprechbar ist. Gleichzeitig wollen wir die Fortbildungen auch im ÖPNV verbessern, dass zum Beispiel jeder, der so Busfahrer ist und Ähnliches, dass die einfach Gewaltpräventionskurse besuchen können, dass sie gleichzeitig ausgebildet sind, auch in Erster Hilfe. Das gehört auch zur inneren Sicherheit. Und dass die Städte auch Programme fahren, wo es darum geht, Angsträume zu identifizieren, wie es hier in Ulm gemacht worden ist, dass man schaut, wo haben denn die Bürger Angst durchzulaufen und warum? Kann man da vielleicht mit dem Lichtkonzept was machen? Oder muss da einfach mehr Streife gegangen werden? Das sind ja alles nicht, sage ich mal, aber die ganz großen Dinge, die man da machen muss.
Denkst du denn überhaupt, dass, wo du gerade das mit dem anderen Lichtkonzept ansprichst, das wird ja oft über reale und gefühlte Unsicherheit diskutiert, ja. Denkst du denn, dass es in Deutschland viel reale Unsicherheit gibt?
Ja, tatsächlich. Also es ist so, ich habe schon mehrere Statistiken auch gesehen, wo es darum ging, die Menschen zu fragen, was meint ihr? Zum Beispiel, wie viele Straftaten gibt es und so weiter und so weiter. Das wird massiv überschätzt. Das heißt, den Menschen wird gezielt auch wirklich Angst gemacht. Denen wird eingeflößt, dass wenn nicht mindestens 5 Kameras auf sie gerichtet sind und ein Betonpoller da steht, dass definitiv was passieren muss. Wir haben es als Beispiel immer so gesagt, wenn ich in der Küche arbeite und ich schneide etwas, ist es nichts Besonderes. Wenn ich jetzt aber demjenigen sage, pass auf, das Messer ist so extrem scharf, wehe, du schneidest dich jetzt, dann wird es ein Gefühl der Unsicherheit plötzlich sein, ohne dass sich die Situation geändert hat. Und genau das wird eben gerade gemacht, als Grundlage dafür, unsere Grundrechte einschränken zu dürfen.
Ja, aber ist denn die Situation an sich dann also sicher in Deutschland, absolut, oder siehst du auch Probleme?
Das ist relativ. Wie gesagt, wir leben in einem sehr, sehr sicheren Land, in einer wunderbaren, offenen Gesellschaft. Wir können nachts durch die Gegend laufen. Natürlich gibt es Brennpunkte, natürlich gibt es Kriminalität. Aber wir müssen das alles wirklich mal im Kontext sehen. Und es ist mit mehr Polizeipräsenz auf den Straßen, ist es viel besser handelbar, als zu sagen, wir machen jetzt einen Rundumschlag und kein Mensch könne mehr vor die Tür gehen. Das ist einfach nicht wahr.
Okay, du hast vorhin schon angesprochen, die Position, dass dieses Gerede über Unsicherheit, die vielen Diskussionen extra kommen, auch aus Regierungskreisen. Habe ich da gerade richtig verstanden, um neue Sicherheitskonzepte zu legitimieren und die durchzubringen?
Also was wir die letzten Monate wirklich in Gesetzen bekommen haben, die für unsere Sicherheit da sein sollen, bekommt jeder Datenschützer und wirklich jeder Aktivist wirklich das kalte Grausen. Wenn ich mir nur anhöre, was unser ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter Peter Scharr sagt dazu, er hat jetzt auch ein Buch drüber geschrieben. Er sagt, das ist der massivste Angriff auf die Grundrechte, die wir jemals hatten, und wir gehen sehenden Auges in diese Richtung. Ja, das ist so. Leider wird es wirklich dafür benutzt, um immer weiter einzuschränken, was wir dürfen.
Okay, und von der Sicherheit im öffentlichen Raum würde ich nochmal weiterkommen in den digitalen Raum. Wir haben ja nur noch 12 Minuten, oh Gott. Ich denke mal, ihr seid die Piraten, ihr wollt wahrscheinlich auch keine Überwachung im digitalen Raum. Aber wie soll denn dann mit digitalen Freigängen, wie zum Beispiel dem Tor-Netzwerk, umgegangen werden? Also natürlich gibt es da Journalisten, die tolle Recherchen über das Tor-Netzwerk transferieren können und damit
Heldentaten
machen. Ja, ich
sag immer, macht das Licht im Darknet an. Sorry, also was da teilweise für Dinge verbreitet werden. Das Tor-Netzwerk an sich ist einfach nur ein Werkzeug. Das hat zunächst mal gar nichts damit zu tun, irgendwelche Straftaten oder sowas zu begehen. Gleiche Diskussion führen wir auch ständig immer beim Thema VPN. Warum verschlüsselst du denn überhaupt deine Kommunikation? Das sage ich, weil es keinen angeht, weil das eine wirkliche Sicherheit für mich ist. Die Diskussion, wenn wir anschauen, was mit der Wirtschaft passiert ist, ich sage nur WannaCry oder die zweite Laufwelle der gesamten Kryptotrojaner, kommt doch nur daher, dass wir die Gefahr an der falschen Stelle sehen. Wenn der Staat wirklich Exploits hortet, das heißt Angreifbarkeiten im Betriebssystem, und statt dass sie schließen und uns darauf aufmerksam machen, lassen sie offen, um sie für eigene Überwachung zu nutzen, dann ist das eine viel größere Gefahr als ein kleines Tornetzwerk. Ich springe täglich aus irgendeinem Internetknoten in irgendeinem Land raus per VPN. Das ist nichts Besonderes, das ist nichts Neues. Es dient einfach nur dazu, dass meine Kommunikation nicht ständig abgehört wird, weil sie einfach privat ist. Schutz der Privatheit ist uns wichtig. Und es kann auch nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein, wenn wir uns dessen endlich wieder bewusst werden. Industriespionage ist eines, aber wenn ganze Firmen tagelang, wochenlang nicht arbeiten können, weil einfach geschlampt wurde, weil nicht abgedatet wurde, weil Betriebssysteme wirklich im Einsatz sind, die schlecht gewartet sind, dann ist das wirklich der große Skandal. Und da muss man angreifen und sich nicht aufs Darknet oder sowas versteifen. Also sorry. Da haben wir wirklich andere Konzepte. Wir sagen zum Beispiel, legalisiert Cannabis, dann sind die Polizisten auch viel weniger damit beschäftigt, Kleindealer einzusammeln. Dann haben wir ganz andere Kapazitäten frei.
Da würde ich gerne mal nochmal nachfragen. Du sagst, man muss updaten, ja. Aber dann sind die Unternehmen ja selber in der Verantwortung.
Da haben wir schon verschiedene Konzepte erarbeitet. Ich habe es im Stern-Interview auch mal ausführlicher dargelegt. Es geht zunächst darum, dass gerade im Bereich Internet of Things überhaupt das Betriebssystem aktualisiert werden kann. Manche Geräte können nicht aktualisiert werden. Das ist schon mal das große Problem. Und gerade im Bereich Medizintechnik ist es auch so, dass die Geräte, sage ich mal, zusammen mit der Software ausgeliefert werden. Und da muss einfach auch eine Garantie dafür sein, dass die den neuen Sicherheitsstandards dann entsprechen. Damit nicht das Gerät von vor 10 Jahren dasteht mit der Software von vor 10 Jahren und es ganz neue Anforderungen gibt. Da müssen wir her und brauchen auch Qualitätssiegel zu dem Thema.
Gehört es dann auch zur Position der Piraten zu sagen, wir wollen, dass man auf Hardware, die man kauft, eigene Software aufspielen kann? Oder?
Richtig, genau, die Gerätehoheit wiederherstellen. Denn es war ja so, dass viele Anbieter auch von Internet gemeint haben, sie könnten einen Router vorschreiben inklusive der Software drauf. Und das wurde damit dann auch begründet, dass sie sagen, das sei der Support ja viel einfacher. Sag mal, das ist einfach nur Blödsinn. Ein Router ist ein Werkzeug wie jedes andere auch. Erstens möchte ich das Gerät benutzen, das ich möchte. Und zweitens auch jede Software nutzen. Hat auch mit dem Thema Freifunk zum Beispiel zu tun. Wie soll ich denn einen Router flashen, wenn ich ihn dann nicht mehr benutzen durfte? Das ist einfach nur an der Realität vorbei. Wir wollen eigene Software aufspielen. Das ist auch ein Sicherheitsgewinn. Es gibt so viele schöne Open-Source-Lösungen, die man dann einfach, sag mal, abwirken würde. Warum? Das wäre grundlos.
Gut, ich sehe schon, wir haben jetzt nur noch 9 Minuten.
Das heißt,
wir müssen noch zum letzten Thema kommen, Bildung.
Ja.
Und zwar, ich meine, ich habe neulich den Digitalomat gemacht.
Ja.
Und da gab es die Kategorie Bildung eben auch, wo es darum ging, die Forderungen nach freiem Wissen und freiem Zugang zu öffentlich finanzierten Bildungsmaterialien.
Genau.
Habe ich angeklickt, finde ich super. Und fanden gar nicht so viele Parteien tatsächlich super. Haben sich auch tatsächlich welche gegen ausgesprochen, was ich gar nicht so ganz verstanden habe, so als Abiturient.
Ja. Also ich kann es vielleicht erklären. Also ich habe in der Forschung auch gearbeitet und es geht einfach darum, dass es viele Forschungsprojekte gibt, die im Zusammenhang mit Firmen passieren. Und das ist natürlich für die Firma wünschenswert, sage ich mal, die Ressourcen der Universitäten und auch diese Kreativität zu nutzen und gleichzeitig hinter ein Produkt zu haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sehr viel öffentliches Geld in so etwas reinfließt. Drum sagen wir auch ganz klar, die Lehrmaterialien, in die aus sowas entstehen, der Wissengewinn, der aus sowas entsteht, ist durch die Allgemeinheit finanziert und muss auch wieder der Allgemeinheit zugutekommen können. Deshalb ist es bei uns ganz klar, ja, offene Lehrmaterialien und ja, auch aus der öffentlichen Forschung muss es auch wieder nutzbar sein.
Und wie sieht dann generell so für euch, sage ich mal, kommen wirklich die Schule, nicht die Universität oder Hochschule, sondern die Schule, was wirklich für alle Menschen, die in diesem Land groß werden, unglaublich wichtig ist. Mhm. Wie sieht da für euch das Schulmodell aus, wo ihr sagt, das wollen wir haben? Mit was soll da gearbeitet werden und wie?
Also für uns ist es zunächst mal wichtig, dass wirklich die Schulen den digitalen Anschluss bekommen. Das bedeutet nicht, dass alle Kinder da mit dem Tablet rumsitzen, sondern das heißt, dass wir eine moderne Medienerziehung haben, dass wir auch die neuen Medien auch so gelehrt werden, dass man damit umgehen kann. Wir wollen ja nicht einfach nur, sage ich mal, lauter Informatiker ausbilden, darum geht es ja gar nicht. Aber es gibt kaum einen Beruf, in dem man wirklich um diese neue Technik nicht mehr drum rumkommt. Die Menschen müssen einfach ganz natürlich damit umgehen können, müssen auch wissen, wie man zum Beispiel an seinem Rechner arbeitet, wie man sicher arbeitet. Und erst dann kann man auch wirklich sagen, die neuen Berufsfelder werden dann auch mit Menschen gefüllt, die das bereits leben. Die nicht erst, sag ich mal, nur ein bisschen als Kind gezockt haben und hinterher aber keine Ahnung von der Technik haben. Es ist einfach unsere verdammte Aufgabe, diese Zukunftsthemen jetzt bereits in die Schulen zu bringen. Weil sonst sind wir wirklich hinten dran.
Ja, wie gesagt, ich kenne es als Abiturient noch, dass die Prüfungen nicht mal abrufbar waren und man sich manchmal gefühlt hat wie irgendwie im,
ja, wie in der digitalen
20. Jahrhundert eben. Aber könnte man nicht auch sagen, das ist alles schön und gut und wichtig und gerade wenn man ein bisschen Karriere machen will, kann man sich da gut drüber aufregen, dass dies in der Schule alles so ein bisschen hinterherhinkt. Für manche war es aber gerade in meiner Schulzeit gar nicht so schlimm. Da hat man sich halt auch mal das Buch gekauft und zum Beispiel in Schulen, die ja in Vierteln liegen, wo es generell nicht so gut läuft, in Problemvierteln, sind da nicht erstmal gute Sozialarbeiter und ein guter Unterricht der Allgemeinwissen gibt und sowas wichtiger ja, als sowieso. Smartboards und...
Genau das ist die Diskussion, die ich führen möchte. Uns geht es nicht darum, die Schulen mit irgendwelchen teuren, sag ich mal, wirklich Schnickschnack auszustatten. Es muss doch gar kein Smartboard sein. Aber es muss darüber geredet werden, wie Technik funktioniert und wie Technik eingesetzt wird. Natürlich müssen die Schulen eine ordentliche Ausstattung haben. Das ist klar. Aber die moderne Technik führt eben auch dazu, dass Inklusion stattfindet, dass jedes Kind das gleiche Recht hat, dass eben auch nicht teure Bücher angeschafft werden müssen, weil wir eben umsonst die Lehrmaterialien recht einfach zur Verfügung haben. Wir sorgen auch dafür, dass zum Beispiel unsere Homepage immer so ist, dass sie mit Bildschirmlesegeräten klarkommt. Dann ist es auch viel einfacher, Schüler zu integrieren, die entweder Lernschwächen haben oder eine Behinderung haben. Das muss wirklich der Weg sein. Es geht nicht darum zu sagen, hier haben wir die fancy, coole Schule, wo man einfach nur programmieren lernt und hier haben wir die Schule für diejenigen, die es sich halt nicht leisten können. Genau diese digitale Spaltung wollen wir überwinden. Digitalisierung durchdringt alles. Es ist kein Spezialthema, jetzt ist das Fach Digitalisierung und das super teure Klassenzimmer, sondern es ist einfach allgemeingültig. Es muss überall selbstverständlich sein.
Okay, dann letzte 5 Minuten. Du hast jetzt auf jeden Fall ein bisschen Einblick ins Neuland gegeben, in ganz verschiedenen Facetten. Wie gesagt, wir wollten auch extra ganz viele Themen ansprechen, denn anders kann man, glaube ich, das Neuland, wo ihr euch zumindest drauf freuen wollt, gar nicht zumindest kurz skizzieren in dieser einen Stunde, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob man sich aufs Neuland freut, auf euer Neuland, das muss der Hörer selbst entscheiden.
Ja, ich hoffe doch.
Aber natürlich, die Frage muss jetzt auch noch kommen, was bringt es denn, euch zu wählen? Ob jetzt in der ersten Stimme dich oder in der zweiten Stimme die Piraten? Warum? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr reinkommt, es könnte sein, aber es könnte auch nicht sein. Und ich habe auf jeden Fall die große Gefahr, meine Stimme sozusagen zu verschwenden. Oder
nein,
was
keine Stimme ist je verschwendet, ist es so. Wir bieten auf jeden Fall unsere Expertise an. Unseren Wissen aus der digitalen Welt, unser Wissen über die Zukunftstechnologien. Und wir stehen ganz klar zu unserem Programm und würden es einfach für nichts auch opfern. Das heißt, wofür wir antreten, dafür werden wir auch kämpfen, das umzusetzen. Wenn wir nur ein niedriges Ergebnis erzielen sollten, ist es lange keine verlorene Stimme. Erstens erhöht es die Gesamtzahl der Stimmen, die einfach gültig sind, macht auch das Quorum für andere Parteien unter Umständen höher, was man auch nicht vernachlässigen darf, bedeutet gleichzeitig aber auch, der Politik ein Signal zu senden, zu zeigen, was ist uns wichtig, welche Zukunft will ich haben. Ich bin nicht verdrossen und wähle einfach gar nicht und werfe die Stimme weg, sondern ich bin mir der Verantwortung bewusst, was eine Stimme bedeutet und ich gebe euch vor allem auch die Mittel in die Hand, weiterzumachen. Selbst wenn wir nur 1% hätten, wenn wir 2% hätten, selbst das wäre bereits eine Hilfe, die Themen wieder in die Zukunft zu tragen. Wir kämpfen ganz klar für den Einzug. Wir lassen uns auch nicht sagen, ihr habt eh keine Chance. Weil diese Chance, die nutzen wir und wir haben die Chance reinzukommen. Und jede einzelne Stimme ist eine Hilfe für uns.
Okay, wie viel Prozent kriegt man denn Förderung als Partei?
Ab 1% können wir quasi weiterhin Parteienförderung haben.
Okay, und wie hoch ist die Chance, dass ihr das schafft?
Na, sehr hoch natürlich.
Okay, dann, das meinte tatsächlich der gleiche Freund, der über das Straßen- und Schienennetz gesprochen hat, noch zu dir die Frage, lohnt sich eine Erststimme?
Definitiv ja. Es zeigt einfach, dass die Personen, die antreten, auch gesehen werden. Das Erst- und Zweitstimmenmodell ist ja auch vor allem dazu da, dass man sagt, man wählt nicht nur eine Partei, sondern wirklich auch eine Person, von der man glaubt, dass sie die Themen vertreten kann aus ihrem Wahlkreis. Und deshalb finde ich es sehr wichtig zu zeigen, dass dort verschiedene Menschen antreten für verschiedene Ideen. Und das gibt einfach mehr Auswahl. Und die sind einfach auch direkter ansprechbar. Die sind vor Ort.
Okay, dann vielen Dank an die Direktkandidatin der Piraten aus Ulm, Anja Hirschler.
Anja Hirschl.
Hirschl, Verzeihung, nochmal ein Vornamen.
Und ein Drittel des Bundesspitzenteams. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir und bei den Zuhörern. Ich bin der Samuel Rettig.
Ich bin Jens Volzwinkler.
Und das hier war ein Siebtel des Bundestags. Weil,
danke
Spezial.
Für die Einladung.
Morgen geht's weiter mit den Grünen. Marcel Emmerich wird von Rainer Markus Walter interviewt. Am Donnerstag die Linke, am Freitag die CDU, Montag, also nächste Woche die FDP und genau in einer Woche noch die MLPD. Alle Infos und Termine gibt's auch auf www.freefm.de. Da gibt's auch das Ganze im Podcast zum Nachhören. Wahrscheinlich noch nicht heute Abend, aber morgen Mittag. Bei Freefm dauert das immer noch so eine Weile.
Dankeschön.
Okay, und dann geht's jetzt gleich direkt weiter bei uns mit dem Programm. Wir bedanken uns. Schönen Tag noch.